Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe wieder einiges mitgebracht. Und zwar anknüpfend an das letzte Mal, als wir ja uns die Könige angeschaut haben, am Beispiel von Ashoka. Und wir festgestellt haben, dass es in der indischen Gesellschaft zum Zeitpunkt vom Buddha als auch zum Zeitpunkt von Ashoka eine strenge Hierarchie innerhalb der Gesellschaft gab. Es gab sozusagen die Machthaber oder den Obermachthaber und dann die Hierarchie runter bis zu den einfachen Leuten. Und ich würde gerne heute die andere Seite dieses Phänomens uns anschauen wollen oder mir anschauen wollen. Und zwar, wie schafft es ein Herrscher, seine eigene Macht zu stabilisieren? Das heißt, wie schafft man es oder wie schafft es ein Herrschaftssystem, von der gesellschaftlichen Struktur, das sozusagen in uns oder in jeden Einzelnen hineinzubekommen, dass wir so funktionieren, wie er das sich vorstellt, mehr oder weniger. Das heißt, wir machen das ein bisschen so an dem Beispiel von Ashoka, mehr oder weniger. Aber das Grundprinzip, finde ich, gilt heute noch genauso. Und es gibt jetzt unterschiedliche Modelle, nach denen wir funktionieren oder wie man das beschreiben kann. Und ich glaube, vom meditativen Aspekt her ist es wichtig, dass das alles nur Modelle sind. Und dass es ja im Prinzip in der Meditationspraxis darum geht, dass wir das, was passiert, aus einer freundlichen, nicht bewertenden Haltung wahrnehmen im Alltag und uns nicht von den auftauchenden Phänomenen, sprich Gedanken und Gefühlen, einfangen lassen bzw. ärgern lassen. Das ist im Prinzip unser, oder in meinem Verständnis, der Hauptübungsaspekt, also das, was Jnanapanika reines Gewahrsein genannt hat. Und was wir über die Satipatthana-Praxis oder Vipassana-Praxis, also die Atembetrachtung, das, was wir hier machen, was wir in der formalen Übung immer wieder neu manifestieren, also einfach präsent sein mit dem, was gerade da ist, ohne uns davon einfangen zu lassen, und was wir im Alltag genauso üben können. Also in jeder normalen Situation, in der Begegnung mit anderen, in der Arbeit mit dem Computer haben wir viele Möglichkeiten, immer wieder zu uns zurückkommen, in unseren eigenen Schwerpunkt, wenn dieser Kerl irgendwas anderes macht, was man eigentlich möchte. Ja, also man hat es gerade eilig, man muss das ausdrucken und was macht er jetzt? Muss irgendwelche Updates hochladen. Ja, 20%. Ja, und man will eigentlich los? 30%. Also super, super Beispiel, um Gelassenheit zu üben. Ja? Also man kann auch natürlich auch daraus lernen, indem man die Dinge vorher erledigt und nicht auf dem letzten Drücker. Also viel Lernmöglichkeiten. Und so kann man jede Situation im Alltag nutzen, um wirklich dieses reine Gewahrsein, so wie es Jnanapanika nennt, oder einfach Präsenz, das wäre eher mein Begriff, aber es ist im Prinzip wurscht, wie wir es nennen, also einfach diese Qualität in uns zu ruhen, freundlich mit uns und der Welt zu sein und uns nicht aus diesem inneren Gleichgewicht durch irgendwelche auftauchenden Phänomene rausschubsen zu lassen. Das ist, glaube ich, so die Essenz. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Struktur und den Phänomenen, die wir erleben? Und als Psychologe muss man natürlich sagen, natürlich gibt es einen Zusammenhang, wobei die westliche Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften es ja geschafft haben, diesen Zusammenhang eigentlich sehr gut zu kaschieren, also zu verdecken, indem sie einfach zwei unterschiedliche Fächer gegründet haben auf der Universität, die sich mit jeweils der einen oder mit jeweils einem Aspekt des gleichen Phänomens beschäftigen. Das ist ja ein interessantes Phänomen eigentlich. Wir haben einmal die Psychologie, die beschäftigt sich sozusagen mit dem eigenen inneren Erleben, aber stellt eigentlich nicht die Frage, was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Und dann haben wir die Soziologie auf der anderen Seite, die sich mit Gesellschaft beschäftigt, aber nicht die Frage stellt, wie wirkt Gesellschaft in den einzelnen Menschen hinein. Also insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir beide Aspekte der gemeinsamen Sache sehen oder beide, wie sagt man, also zwei Seiten einer Medaille. Das gehört zusammen. Aber durch unser Ausbildungssystem ist das ein bisschen getrennt worden und manchmal wird dann der Zusammenhang einfach vergessen. So, also die Ausgangsfrage ist, wie stabilisieren und rechtfertigen die Herrscher ihre Macht? So habe ich das jetzt mal genannt, anknüpfend an Ashoka und die Könige zu ihrer Zeit. Das heißt, es gibt zwei Aspekte bei der ganzen Geschichte. Der eine Aspekt ist der, was tun sie, damit sie an der Macht bleiben? Und der zweite Aspekt ist der, wie erklären sie, dass sie auf dem Thron sitzen und nicht ich? Da muss es ja irgendeinen Zusammenhang geben. Und und dieser Zusammenhang, sage ich mal, aus der Perspektive des Herrschers, ist der perfekte Untertan. Gesundheit. Also wir sehen hier so diese Evolution-Geschichte und eigentlich ist das Ziel von den Herrschern, dass wir gut funktionieren. Und es gibt jetzt zwei grundsätzliche Mechanismen, die also in der Psychologie beschrieben werden. Das eine ist als Machtmechanismus sogenannte Hard Power. Und das ist nichts anderes als das Militär, als die Polizei, als die Geheimdienste. Das heißt, die Mechanismen oder Personen, die wirklich physische Gewalt ausüben. Und also ihr könnt euch das vorstellen, wenn Ashoka irgendwie zu irgendeinem Nachbarstamm den überfällt, dann geht es da erstmal um physische Macht. Also das heißt, den Männern werden die Köpfe abgehauen und die Frauen und Kinder werden versklavt. Und das mit purer Gewalt. Und aber im Prinzip braucht man nicht 2300 Jahre zurückzugehen. Es reicht schon, wenn wir, ich weiß nicht, also im Rechnen bin ich nicht so gut, aber wenn wir 70, 80 Jahre zurückgehen, also Nationalsozialismus, so in unserem Bereich, das letzte System, was genau gleich funktioniert hat. Also der auch seine Nachbarvölkern, also Polen hauptsächlich, aber auch der ganze Osten, überfallen hat mit purer Gewalt. Und sehr ähnlich zu Ashoka, jede Menge Leute umgebracht haben und Leute versklavt haben, also in Arbeitslager. Ja. Also wir sehen, die Strukturen haben sich über die Jahrhunderte also nicht wesentlich geändert. Und der zweite Aspekt sind die sogenannten Soft Powers und die kommen in der Regel erst dann zur Geltung, wenn man mithilfe dieser Hard Powers, also des Militärs, einen neuen Bereich sich erobert hat. Und dann muss man schauen, dass man das irgendwie stabilisiert, dass man die Leute sozusagen in dieses Gesamtgefüge einordnet. Irgendwie. Also, und das macht man mit dem sogenannten also mit den weichen Mechanismen, würde ich sagen. Und das funktioniert eigentlich, und das kennen wir jetzt schon, dieses Konzept, indem gemeinsame Geschichten erfunden werden. Das heißt, wir bauen eine Geschichte, die es den Leuten, wo die Leute dann glauben, diese Geschichte ist wahr und diese Geschichte rechtfertigt den Status quo. Das heißt, rechtfertigt das System, das gesellschaftliche System, in dem sich die Leute befinden, und rechtfertigt auch den Herrscher und seine Position. Und wie das bis jetzt immer gemacht wurde, also wir haben unser Beispiel, das kennen wir auch schon, also indische Gesellschaft. Und aber auch bei uns im Mittelalter war es so, oder bis in die Neuzeit eigentlich, Gesundheit, irgendwie sind wir alle ein bisschen angekränkelt. Bis in die Neuzeit wurde diese Staatsmacht religiös gerechtfertigt. Obwohl sozusagen erst die physische Eroberung der erste Schritt war und dann wurde sozusagen ein religiöses Konzept draufgepackt. In Indien war das, also sind das die, also die Veden, wo gesagt wird, die sind von den Göttern überliefert worden zu den Sehern oder den Sängern, glaube ich, nennen die sich, die also göttliche Eingebungen haben, die haben diese Texte verfasst und in diesen Texten ist die Rechtfertigung, finden wir sozusagen die gesellschaftliche Struktur. Das heißt, das ist nicht von Menschen gemacht, wird gesagt, ja, also das ist halt die Geschichte, sondern das ist von irgendeiner höheren Instanz. Und dann kann der Mensch das natürlich auch nicht außer Kraft setzen, weil diese Macht hat er ja nicht, wenn das von den Göttern kommt. Das ist ja die Logik dahinter. Und dadurch ist es ein, sage ich mal, in sich wasserdicht, ziemlich wasserdichtes System. In der Bibel finden wir viele Geschichten, wo genau die gleiche Argumentation ist, nur es gibt ein kleines Problem, wenn es ein König gibt, der von Gottes Gnaden ernannt wurde, und dann gibt es den Nachbarkönig, der auch von Gottes Gnaden ernannt wurde, und dann stehen die beiden gegenüber und beide berufen sich auf eine religiöse Quelle und irgendwie, da wird es dann interessant. Aber wir kennen auch bei uns diese Rechtfertigungsstrategie, und zwar König oder Kaiser von Gottes Gnaden. Und das heißt nichts anderes, dass er sozusagen durch Gott in dieser Position eingesetzt ist oder diese Position, ja, wie die Feinheiten genau formuliert wird, müsste ich genauer nachschauen. Aber ich glaube, die Logik wird klar. Es geht um eine Rechtfertigungsstrategie. Und es geht um den Status quo. Das heißt, in der Regel werden wir in ein bestehendes Gesellschaftssystem hineingeboren, wo wir nie die Möglichkeit haben, uns auszusuchen, in welches System wir reingeboren werden wollen, sondern wir werden hineingeboren und dann lernen wir sozusagen über unsere Eltern die Spielregeln dieses Systems kennen und innerhalb dieser Spielregeln gut zu funktionieren. Das heißt, bis wir überhaupt in der Lage sind, dieses System zu hinterfragen, ist es schon gelaufen. Ja, also wenn wir mit 10 Jahren anfangen, vielleicht Dinge in Frage zu stellen, dann haben wir aber diese Struktur schon 10 Jahre inhaliert und kommen aus dieser Struktur gar nicht mehr heraus. Das ist das Gemeine. Und die Mechanismen, wie diese Struktur sozusagen also in uns hineinkommt, über diese Mechanismen, ist einmal die Religion. Ja? Und da haben wir sozusagen auch, es ist im Prinzip wurscht, in welcher Kultur wir uns befinden, jedes dieser Systeme kann man immer auch unter dem Aspekt von Anpassung sehen. Immer unter dem Aspekt von Rechtfertigung von bestehender Macht. Und Rechtfertigung des bestehenden gesellschaftlichen Systems. Der zweite Punkt ist Schule oder Kindergarten. Kennt alle, Wilhelm Busch. Der dritte Aspekt, und das ist besonders für heute wesentlich, denke ich mir. Also in Indien, zu der Zeit, von der wir reden, also 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert vor Christus, teilweise auf dem Land bis heute, ist der Hauptfaktor eigentlich die Religion. Ja? Schule ist sozusagen nicht so, das kommt jetzt erst in den letzten, weiß ich nicht, 80 Jahren oder sowas. Und das war im Mittelalter bei uns genauso. Ja? Und was jetzt bei uns in unserer Struktur dazu kommt, sind die Medien. Also Zeitung, Fernsehen, Radio. Und auch hier sehen wir, auf der einen Seite gibt es natürlich, ja, ich habe jetzt keinen Machthaber dabei, aber wenn man sich die Eigentümerstruktur der Medien anschaut, wenn wir feststellen, dass sozusagen die großen Verlagshäuser im Besitz von einzelnen Familien sind. Ja, also Dichand in Österreich, Kirch in Deutschland, Rupert, Murdoch in England. Also das heißt, das, was wir in den Zeitungen lesen, das, was wir im Fernsehen uns anschauen, sind gefilterte Informationen. Ist nicht die Wahrheit, sondern ist gefiltert durch Journalisten, die sind angestellt bei irgendeiner Firma. Diese Firma gehört irgendeinem Reichen. Und in der Weise ist dann sozusagen immer die Frage, was wird da eigentlich transportiert? Und wenn wir uns die Inhalte anschauen, hat das sehr, sehr viel was mit Rechtfertigung des bestehenden Systems zu tun. Und zu schauen, dass die Leute, die in dem System gut abschneiden, also viel Geld haben, dass die ihr Geld behalten. Also das ist zumindest eine mögliche Lesart von dem, was wir da täglich in den Nachrichten hören. Und das, was jetzt in uns sozusagen sich manifestiert über diesen Sozialisationsprozess, also das Ergebnis ist eigentlich eine Sicht von Realität, die wir unhinterfragt als wahr akzeptieren, in der Regel. Und ich nenne das Norm. Da gibt es jetzt unterschiedliche Begriffe in der Soziologie, ja? Lebenswelt, Habit, also kann man nennen, wie man will, aber es ist dieses Phänomen, wo wir, sage ich mal, zu Beginn der Pubertät uns bewusst werden, dass wir eine bestimmte Sichtweise auf Welt haben und dass es auch andere Sichtweisen geben kann. Und in der Pubertät ist das Thema die Auseinandersetzung mit den Eltern. Ja, das heißt, wir kriegen relativ hautnah mit, wie die Eltern Welt sehen und reflektieren dann, dass das vielleicht nicht unsere Sichtweise ist. Das heißt, das ist eigentlich der erste Bruch, wo wir merken, es gibt verschiedene Normen. Oder Norms. Ja, und wenn wir im Detail sozusagen bei uns nachforschen, wenn wir sehen, dass Norm ist nicht nur durch Gesellschaft bedingt, sondern natürlich auch durch unsere ganz persönliche Biografie. Also Biografie setzt natürlich auch Strukturen, wie wir Welt interpretieren, welche Werte wir setzen. Und dieses Norm ist eigentlich das, was uns im Alltag auch einengt. Also einerseits Orientierung gibt, okay, andererseits aber auch unsere Sicht sozusagen ja, einengt. Und es gibt eines meiner Lieblingsbeispiele, weil es unmittelbaren Bezug auch zu unserer Praxis hat, ist, dass wir Welt immer dualistisch wahrnehmen. Also sprich, hier bin ich als Individuum, als getrennte Einheit und da ist der Rest der Welt. Und diese Sichtweise, ja, dass wir das aufspalten, das ist für uns vollkommen normal. Da kommen wir auch nicht mehr raus. Ja, also wir können noch so viele buddhistische Bücher lesen, wir bleiben immer gefangen in dieser Wahrnehmung. Wenn wir aber uns mit anderen Kulturen beschäftigen, werden wir merken, es gibt auch ganz andere Konzepte und Sichtweisen von Welt. Ja, also zum Beispiel eher den Aspekt des Verbundenseins wahrzunehmen. Oder wenn man sehr stark als Biologe zum Beispiel sich mit Ökosystemen beschäftigt hat, dann sieht man die Welt auch eher als Gesamt und nicht aus dieser getrennten Perspektive. Ja, oder jetzt, wie gesagt, das aktuelle Thema ist Klimawandel. Und auch das muss unsere Sichtweise auf Welt verändern. Weil sonst gibt es die Welt bald nicht mehr in der Weise, dass wir darauf leben können. Das heißt, auch hier geht es nicht um den Einzelnen, sondern um das Gesamt und den Beitrag, den der Einzelne dazu liefert. Und es gibt jetzt sozusagen zwei Grundmechanismen, wie das Norm in uns entsteht. Und das ist einmal der Grundmechanismus der Strafe. Das ist so ein System, was sehr alt ist eigentlich, wo jedes Gesellschaftssystem auf Basis von Strafe funktioniert. Das heißt, es gibt Gesetze. Wenn man sich an die Gesetze nicht hält, passiert irgendwas Negatives. Im alten Indien gab es offensichtlich ziemlich drakonische Strafen, bei uns im Mittelalter genauso. Also mit Hände abhacken, mit Augen ausstechen, also die ganze Palette. Und Strafe funktioniert über Angst. Das heißt, wenn ich viel Strafe in einer Gesellschaft ausübe, dann produziert das im Einzelnen einfach Angst und aufgrund dieser Angst bin ich angepasst. Und der andere Mechanismus, wie ich gute Untertanen bekomme, ist der Mechanismus der Belohnung. Das heißt, wenn ich das mache, was dem bestehenden System gut tut, kriege ich eine Belohnung. Bei uns läuft die Belohnung meistens über irgendwelche finanziellen Anreize. Ja, also man kriegt eine Gehaltsaufstockung, dann kann man sich irgendwas irgendwie mehr leisten etc. Oder auch Anerkennung in dem, im psychischen Sinne, dass man sozusagen wertgeschätzt wird als Person. Auch das tut gut und das führt eigentlich dazu, dass man das, was man getan hat und wo man die Anerkennung bekommen hat, wiederholt. Also das sind so, glaube ich, die zwei Hauptmechanismen, wie wir in so eine bestehende Struktur hinein sozialisiert werden. Und das, was uns im Alltag oder das, was unsere Praxis eigentlich ausmacht, könnte man so formulieren, dass wir eigentlich immer in der Meditationspraxis als auch in der Umsetzung im Alltag mit unserem eigenen Norm konfrontiert sind. Das heißt, mit unserer Einengung, die aufgrund der gesellschaftlichen Struktur, die aufgrund der eigenen Biografie entstanden ist und die uns per Definition, weil Einengung, einfach eng macht. Es verhindert, dass wir präsent, freundlich zu uns selbst als auch zu anderen Menschen sind. Zumindest mehr oder weniger verhindert. Und der Schlüssel bedeutet im Prinzip, dass es nicht unser persönliches Problem ist, sondern wir sind sozusagen eingepasst in das Gesamtgefüge der Gesellschaft. Ja, also insofern gibt es Interessen, die an dieser bestimmten Struktur ihren Vorteil haben. Und das sind in der Regel die Leute, die das Geld haben. So würde ich das mal zusammenfassen. Geht noch? Oder wie viel haben wir denn? 24. Okay, eins geht noch. Und ich habe ja gesagt, auch das, was ich hier erzähle, ist nur eine Geschichte. Also auch das ist nicht die Realität in dem Sinne, sondern es ist einfach eine kognitive Struktur, eine Perspektive auf dieses Phänomen und es gibt jetzt andere Perspektiven. Und das ist interessant, weil man kann ja das gleiche Phänomen aus unterschiedlichen Winkeln anschauen und dann kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und wir im Westen sind immer daran gewöhnt, herauszufinden, welche dieser verschiedenen Perspektiven ist denn jetzt richtig. Weil wir davon ausgehen, dass es nur einen richtig gibt, also nur eine Wahrheit. In anderen Kulturen, mir wurde gesagt, oder ich habe gelesen in Indien, ist es so, dass die überhaupt kein Problem haben mit verschiedenen Perspektiven. Weil die ja wissen, wenn ich mir einen Berg aus unterschiedlichen Richtungen anschaue, sieht der Berg jedes Mal anders aus. Das ist ja kein Widerspruch an sich. Und insofern finde ich es auch bereichernd, wenn man sich unterschiedliche Perspektiven auf dieses Phänomen des Zusammenhangs von Gesellschaft und eigener psychischer Struktur anschaut. Und eines der bekanntesten Systeme, der das versucht hat zu beschreiben, ist das Strukturmodell von Sigmund Freud, also jetzt schon über 100 Jahre alt, oder Pi mal Daumen um die 100 Jahre, ein bisschen mehr als 100 Jahre. Und auch er versuchte, unser psychisches Erleben oder die Struktur unseres psychischen Erlebens zu beschreiben, indem er drei unterschiedliche Aspekte unterschied in unserer Psyche. Und im Prinzip hat er ein Modell aus dem 19. Jahrhundert übernommen und das war das Modell der Dampfmaschine. Das heißt, das, was die Lokomotive antreibt, ist der Kessel. Und der Antrieb funktioniert über Wasserdampf, beziehungsweise Kohle, erhitztes Wasser und dann Wasserdampf. Und dieses Modell dieser Dampfmaschine hat er auf die menschliche Psyche übertragen. Das heißt, das, was uns antreibt im Leben, nannte er die Triebe, also ein biologisches Konzept. Also der Überlebenstrieb zum Beispiel, der Essenstrieb, der, keine Ahnung, also das kann man sozusagen alles in Sexualtrieb. Ja? Also das ist das, was Tiere genauso haben wie wir auch. Ja, jedes Tier will überleben und deswegen frisst es. Jedes Tier will sich fortpflanzen, deswegen gibt es Sex bei Tieren, deswegen gibt es Sex bei Menschen. Das ist nicht unsere freie Entscheidung im Sinne von Sigmund Freud, sondern das ist in uns, im Körper angelegt als Trieb. Das, was uns antreibt. Daher der Begriff. Und das nannte er das Es. Und dann gibt es das, was ich hier beschrieben habe, das nannte er das Über-Ich. Das heißt, das Ergebnis unserer Sozialisation, das sind alle Gebote und Verbote, die wir über unsere Erziehung mitbekommen haben durch unsere Eltern. Und die sind als Struktur in uns abgespeichert. Das heißt, ab einem bestimmten Alter werden unsere Eltern nicht mehr sagen, das und das darfst du nicht, sondern wir haben das internalisiert, das, was sie vorher gesagt haben, haben wir ab einem bestimmten Alter internalisiert und wissen jetzt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und zwar nicht nur nicht kognitiv oder nicht nur kognitiv, sondern auch emotional. Also wir erfahren, wenn wir etwas falsch gemacht haben, körperlich, dass irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Das meint diese Funktion Über-Ich. Und jetzt hat er einen Konflikt zwischen dem Es, den Trieben, und dem Über-Ich, also der Moral oder den Geboten und Verboten. Das heißt, die Triebe, oder sagen wir so, also es gibt jetzt eine vermittelnde Instanz zwischen den Ansprüchen des Über-Ichs und den Ansprüchen des Es, der Triebe, und das nannte er das Ich. Das heißt, der Job des Ichs ist, die richtige Balance zu finden. Also die Triebe beides eigentlich ein bisschen einzudämmen. Und Gesundheit wird definiert als, wenn diese Balance zwischen diesen drei Instanzen oder zwischen diesen zwei Instanzen, zwischen dem Über-Ich, dem Über-Ich und dem Es, wenn das Ich schafft, diese Balance herzustellen. Und dann sprach Sigmund Freud von Ich-Stärke. Dann ist nämlich das Ich stark genug, diese Balance herzustellen. Und Krankheit oder psychische Erkrankung hat er so definiert, dass einer dieser beiden Teile oder dass das Ich zu schwach ist, um die richtige Balance herzustellen. Das heißt, einer dieser beiden Teile, entweder das Es, die Triebe, oder das Über-Ich, also die Geh- und Verbote, dominiert die Person. Und dann gibt es eine Leiterfahrung. Also, wenn das Es dominiert, dann haben wir entweder ein Suchtproblem oder wir haben einen Sexualstraftäter vor uns, ja, einen sogenannten Triebtäter. Wobei Triebtäter nicht nur sich auf die Sexualität bezieht, sondern auch auf Aggression zum Beispiel, ungefilterte Aggression, ja, Jähzorn, wenn man das nicht unter Kontrolle hat. Also das wären Erkrankungen oder dysfunktionale Erscheinungen, die also hier bei dem Es anzusiedeln sind. Und wenn das Über-Ich die Kontrolle hat, dann haben wir im Prinzip Erkrankungen, die alle in die Richtung, also das Bekannte ist das wahrscheinlich Depression. Ja, wenn man sozusagen von seinen eigenen Ansprüchen, die man hat, wie man glaubt, sein zu müssen, wenn diese Ansprüche einen selbst total unter Druck setzen. Und was wir in der Meditation hier praktizieren, ist nichts anderes als die Ich-Funktion im Freud'schen Modell. Das ist ein anderes Ich als jetzt im Buddhismus. Ja? Sondern im Freud'schen Modell stärken wir im Prinzip die Ich-Funktion. Das heißt, die Funktion zwischen unseren inneren Ansprüchen, also dem Über-Ich, und uns den Ansprüchen der Triebe, eine gute Balance herzustellen. Und wenn diese gute Balance hergestellt ist, dann funktionieren wir in der Gesellschaft relativ gut. Das ist die Idee dabei. Also das ist so, sage ich mal, ein bekanntes Modell, was man auch für Meditation benutzen kann. Und es gibt einen anderen Aspekt des Freud'schen Modells, oder was er sozusagen nicht entdeckt hat, aber was durch ihn bekannt geworden ist, das ist die Unterscheidung zwischen bewusstem Erleben, das Bewusstsein, und dem sogenannten Unbewussten. Und er hat festgestellt, dass also viele Gefühle und viele Konflikte uns oft gar nicht bewusst sind und uns trotzdem maßgeblich im Alltag antreiben. Also zum Beispiel, wenn wir aufgrund unserer Biografie ein schwaches Selbstwertgefühl haben, also positiv formuliert wäre das ein Minderwertigkeitsgefühl, dann kann es sein, dass dieses Minderwertigkeitsgefühl uns überhaupt nicht bewusst ist, aber um für uns eine gute Balance herzustellen, tun wir im Alltag alles, um uns beweisen zu können, dass wir nicht minderwertig sind. Also wir kaufen ein großes Auto, wir kaufen ein großes Haus, um sozusagen der Welt und uns selbst zu zeigen, boah, wir sind wichtig. Aber das eigentlich aufgrund der Basis, dass wir innerlich das Gefühl haben, wir sind eigentlich nichts wert. Das wäre so ein Mechanismus, wo wir durch einen unbewussten Konflikt, den wir sozusagen nicht kennen, unser bewusstes Verhalten gesteuert wird. Und diese Linie, also das Wasser hier in unserem Bild, das ist sozusagen die Trennung zwischen den unbewussten Inhalten und dem, was uns bewusst ist. Das heißt, das, was wir über uns kennen. Und diese Linie sind in der Psychologie oder in der Psychoanalyse nennt sich das Abwehrmechanismen. Also das heißt, das sind Mechanismen, die verhindern, dass diese unangenehmen Konflikte uns bewusst werden und damit unangenehme Gefühle produzieren. Und der bekannteste Abwehrmechanismus ist die Verdrängung zum Beispiel. Ja, dass wir Dinge einfach wegschieben und nicht wahrhaben wollen. Und da gibt es also verschiedene Abwehrmechanismen im psychoanalytischen Modell. Und was in der Meditation passiert, in diesem Modell, ist, dass diese Trennung, also die Abwehrmechanismen durch die Meditation gelockert werden. Und dann kommen während der Meditation alle möglichen Inhalte hoch oder können hochkommen. Und zwar aus unserer Vergangenheit. Und diese Inhalte können emotional belastet sein. Ja? So. Und anders als in der Psychoanalyse nehmen wir einfach das wahr, was da auftaucht, ohne uns irgendwie damit mehr oder weniger beschäftigen zu müssen. Sondern wir nehmen es einfach auf als Phänomen, was auftaucht, was einige Zeit da ist und was sich dann auch wieder auflöst. Das ist sozusagen das Spezifische im Achtsamkeitsansatz. Das heißt, wir gehen nicht in die Biografie, so wie es die Psychoanalyse machen würde, sondern wir öffnen uns dem, was auftauchen möchte, und nehmen es wahr, lassen es da sein und wenden uns wieder unserem Meditationsobjekt zu, also zum Beispiel den Atem. Das heißt, wir lassen uns auch nicht von dem auftauchenden Phänomen einfangen oder irgendwie irre machen. Und das ist ein anderer Ansatz jetzt, als wie das psychoanalytische Modell damit umgehen würde. Aber ich denke, so als Beschreibung von unseren inneren Mechanismen und wie Gesellschaft in uns hineinwirkt, ist es durchaus ein interessantes Modell. Danke.